willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Da sind wir wieder, wie üblicherweise an jedem Freitag, mit guter Musik. Mir gegenüber sitzt Wolfgang Hase und ich bin Kirk Dels. Wir erzählen euch wieder was über tolle Boogie, Disco, Soul, Funk Musik und vielleicht auch die Übersetzungen ins Elektronische als House und Elektro-Tunes. Wolfgang, wie geht es dir?
Och, mir geht es ganz gut. Ich habe akzeptiert, dass es jetzt inzwischen Herbst-Winter ist und sich das draußen auch so anfühlt, zwischen peitschendem Regen im Gesicht und viel zu wenig Sonne. Aber wir haben ja gute Musik, die macht auch Endorphine und Adrenalin und Oxytocin und alles an Hormonen, was einem so gut tut. Wie geht es dir denn, mein lieber Kirk, dort in Köln?
Mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe das Gefühl, dass es überhaupt gar keinen Herbstübergang gab, sondern irgendwie so einen harten Schnitt in Richtung konkreten Winter. So ist es, dann versüßen wir uns eben die Zwischenzeit mit der Musik. Und davon hast du uns wahrscheinlich was Tolles mitgebracht. Was gibt es denn von dir heute auf dem Plattenteller, auf den virtuellen?
Ja, ich habe was ganz Tolles mitgebracht, finde ich zumindest. Also das ist der Beginn einer kleinen Serie, die ich machen werde über die nächsten Wochen, die sich alle um das Thema Boogie und Disco-Musik in Großbritannien dreht. Ich habe dabei Hanging on a String von Loose Ends, also ein klarer britischer Disco-Track in B-Moll, in relativ langsamen 105 BPM. Deswegen ist auch eher was fürs Wohnprogramm oder auch fürs Sofa zum Lockerschwimmen. Die Interpreten sind drei Musiker oder Musikerinnen gewesen, nämlich Jane Eugene, die Lead und die Backing Vocals eingesungen hat. Nicht alle Backing Vocals, dazu aber später mehr. Carl McIntosh an der Gitarre und den Vocals und Steve Knuckle an den Keys, aber auch an den Trumpets und weiteren Vocals eben auch. Der Rhythmus ist überwiegend von dem TR-808 Programming gemacht, also auch eine Drum Machine durfte hier als Instrumentalist mitspielen und weitere Bässe sind dem Synthi entsprungen, natürlich wie zu der Zeit dann 1985, in dem das Stück natürlich entstanden ist, das auch schon so üblich war und auch eine gute Sache war. Loose Ends, am Anfang auch bekannt als Loose End, waren eine britische R&B-Band erstmal, die in den 80er und 90er Jahren mehrere Hits hatten. Das Trio wurde 1980 in London gegründet und bestand ursprünglich aus dem Sänger und Gitarristen Carl McIntosh und der Sängerin Jane Eugene. Später dann kam der Keyboarder und Sänger Steve Knuckle noch dazu, aber eigentlich auch schon in der ersten Phase. Am Anfang arbeiteten sie zusammen mit Chris Amo und Eddie Amo. Die waren die Masterminds hinter The Real Thing und konnten mit Can You Feel the Force schon einen sehr großen Hit landen und einen noch größeren Pop-Chart-Hit mit You to Me Are Everything. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, weil es wirklich tief in die Charts gelangte. Sie kamen also mit Produzenten aus einer R&B-igen Herangehensweise zum Disco und haben sich dann dort weiterentwickelt. Mit Hanging on a String landeten Loose Ends als Londoner Trio ihren internationalen Durchbruch. Der Track entstand 84 in Philadelphia allerdings unter den Producern Nick Martinelli und seinem Verbund von Studio-Engineers, die er mit dabei hatte. Und es verband UK-Soul-Coolness mit Philly-Studio-Handwerk und einer mehrmals frisch wirkenden TR-808-Ästhetik. Das war damals noch ziemlich ungewöhnlich. Gerade in Philly hatte man viel mit Instrumenten noch gearbeitet zu der Zeit, aber da wurde schon losgelegt, um auf Synthesizer und elektronische Mittel einzugehen. 1985 wurde das Ganze auch ein Top-20-Hit in den UK und in den USA, ein echter Meilenstein, nämlich in den USA als R&B Number One, zum ersten Mal eine britische Band, die in den Vereinigten Staaten so erfolgreich geworden war. Eine faszinierende Anekdote zum Entstehen des Tracks ist, dass Carl McIntosh eigentlich da mit ins Studio kam, um Bass zu spielen bei dem Track. Er hat das mitgeschrieben und auch essentielle Teile dazu beigetragen, wie der Song so dasteht, wie er ist im Kompositorischen und hatte auch schon angefangen, Bassschnipsel zu spielen, um das Ganze zu untermalen. Und auf einmal war aber klar, dass der Bass ein Synthesizer sein wird, weil er von der TR-808 so gut aufgestellt wurde. Anstatt aufzugeben und dann nicht groß weiterzumachen, improvisierte er am Piano und an der Gitarre rum, weil er ein Multi-Instrumentalist war und hat trotzdem noch einige Stücke und Versatzstücke in das Stück mit einfügen können. Die anderen, die im Studio waren, hörten seinen Improvisationen zu, die er so beifügen wollte und sagten, genau das brauchen wir auf der Platte, weil es war bis zu dem Zeitpunkt sehr klinisch, sehr linear und sehr klar. Und so wurde Macintosh quasi über Nacht innerhalb dieser Produktion zum Multi-Instrumentalisten mit eigentlich kleinen Solos, die er rein improvisiert hat, um das Stück lebendiger zu machen. Wie bin ich auf den Track gekommen? Ich habe kürzlich ein Video gesehen von Goldie, dem Drum-and-Bass-Producer, einer ganz großen Figur im britischen Dance-Music-Markt. Und der erzählte von einer Dame namens Diane Charlemagne. Sie war die Leadsängerin der Funkband 52nd Street und die wiederum waren alle gut befreundet mit Loose Ends. Diese Diane Charlemagne war als Stimme verantwortlich für Goldies große Hits Inner City Life und Chemistry und erzählte so leidenschaftlich über sie, aber auch ihre Geschichte in der British Dance Music, dass ich mir überlegt habe, Moment mal, neben Goldie und dem Drum and Bass als Dance Music gab es natürlich auch Disco und Dance Music in den Vereinigten Königreichen, die man mal beleuchten sollte. Wie hört sich das Stück an? Naja, sehr nach 808, denn eine geile Orgel mit dabei. Der Bass ist auch, obwohl es recht langsam ist, ein schön treibendes, aber gleichzeitig auch meditatives Element. Und bevor ich jetzt lang mit Worten versuche, das zu beschreiben, würde ich vorschlagen, wir hören einmal in das Intro rein, das in den ersten Vers und dann auch in die Bridge hineingeht und bis zum Refrain. Man hört der Nummer sofort an, dass sie aus England oder aus Großbritannien ist. Es ist sophisticated, es ist elegant, es ist etwas reduziert, nicht ganz so schwülstig, wie es bei den Amerikanern ist. Gut getan hat der Produktion mit Sicherheit, dass sie nach Philadelphia getragen wurde durch den Produzenten Nick Martinelli. Lieber Kirk, du kennst die Nummer bestimmt. Hat sie einen Platz in deinem Herzen und in deiner Plattenkiste?
Ja, auf jeden Fall kenne ich die Nummer und sie ist, würde ich sagen, sogar Wegbereiter für eine ganz weitere thematische, stilistische Entwicklung. Da sind viele futuristische Sounds drin. Das ist eine Herangehensweise an den Beat, der sehr offen, sehr weit, aber trotzdem klar differenziert von der Ausgestaltung ist. Und ich würde schon fast sagen, dass da so Dinge vorweggenommen werden zu der Zeit wie Trip-Hop, vielleicht auch die moderneren R&B-Nummern von Soul to Soul oder The Chimes höre ich da ganz klar drin. Das hat natürlich auch krasses Sample-Potenzial gehabt. Big Daddy Kane hat es, glaube ich, gesampelt, MC8 und, weil eben dieser Beat so klar und so sauber war, war das natürlich auch, würde ich sagen, eine Initialzündung für einige, da was draus zu machen und auch vielleicht diese Art und Weise zu komponieren, zu nehmen, um sie weiter in die Zukunft zu tragen.
Das würde ich ganz genauso sehen und zwar, obwohl es bei 105 BPM relativ langsam und noch eigentlich wie ein R&B-Song daherkommt, ist es natürlich von der Aufmachung etwas, was man später in dieser Klarheit, in dieser Differenzierung zwischen Stimme und Beat gut auch wieder im Haus wiederfindet. Also wenn man sich diese Nummer vorstellt und Frankie Knuckles hat es ja zum Beispiel vorgemacht mit Remixen, die dann auch ein Stück schneller sind, dann ist es ein ganz klarer Dance-Track, der schon frühere House-Produktionen vorausnimmt. Larry Levan in der Paradise Garage hat das Stück wahnsinnig geliebt und sehr viel gespielt und wie gesagt Frankie Knuckles, aber auch einige andere New Yorker Größen haben sich diesem Song angenommen und haben ihn geremixt und ihn zu einer wirklichen Club-Ikone gemacht. Ich will auf die Musiker gar nicht so wahnsinnig viel weiter eingehen. Wir wissen also schon, dass Steve Earle, der Mitproduzent und auch Mitschreiber der Nummer, der auch mitgespielt hat, in dem Fall die Keys, der kam ursprünglich als Band-Support oder als Live-Support von The Jam mit in diese Band hinein. Also The Jam kennt man wahrscheinlich noch, da hat er sowohl Trompete als auch Posaune als auch Keyboards gespielt, war ein Teil von Loose Ends. Und Carl McIntosh, der, naja, seine Rolle als Bassist im Zuge dieser Produktion ein wenig verloren hat und transformiert ist zum Multi-Instrumentalisten mit lauter Lick-Ins. Den haben wir auch gehört. Und Jane Eugene hat leider außer diesem Song gar nicht so wahnsinnig viel weiteres gemacht, das irgendwie große Tragweite hatte, wobei sie hier wahnsinnig toll und elegant klingt, finde ich, auf dieser Aufnahme. Auf wen ich noch ein bisschen eingehen will, ist der Produzent, nämlich Nick Martinelli. US-amerikanischer R&B- und Pop-Plattenproduzent. Er hat sehr, sehr viel gearbeitet und sehr viele Produktionen gemacht, zum Beispiel mit Stephanie Mills, mit Phyllis Hyman, Five Star oder Regina Bell. Und er ist für diese Produktion verantwortlich. Ganz interessante Komponente, dass ein Song in Großbritannien geschrieben und von einer britischen Band performt wird und auch aufgenommen wird und die Produktion selber, also das Mischen und das Executive Producing, dann in Philly stattfindet, mit dem Hintergrund, den er hatte. Er war Teil der ersten Generation von Producern aus Philadelphia, die ursprünglich auch DJs waren. Er hat sehr genau gewusst, dass er diesen Sound, den die Band macht, in die Clubs bringen will. Dass es also nicht ein Sound für eine Platte, für ein Home-Listening ist, sondern für etwas, was nachher in den Clubs funktionieren soll. Er arbeitete eng zusammen mit Dexter Wansell, den wir auch kennen natürlich aus Philadelphia, und hatte eine große Club-Erfahrung als DJ. Seine Credits für Stephanie Mills und Regina Bell sind absolut legendär. Er hat nämlich große Hits geschrieben wie I Feel Good All Over You von Stephanie Mills. Anschließend verbrachte er viel Zeit damit, mit einem Musiker zusammenzuarbeiten, den wir letzte Woche mit dabei hatten, nämlich mit Ray Parker Jr., dem Gitarristen, und er hat mit ihm zusammen auch gearbeitet an Ghostbusters, was Ray Parker vielleicht gar nicht so recht ist, aber eben doch sein größter Hit geworden ist. Und sie haben Monate gebracht, um den Endmix für Ghostbusters miteinander zusammenzuschrauben. So haben wir also im Ergebnis eine Philly Polished, trockene, aber breite Stereobühne. Wir merken, das ist sehr luftig aufgelassen. Das ganze Stück lässt den Lead Vocals richtig Platz. Die Drums werden nicht überlagert von anderen Sounds, sondern die 808 wird sehr exponiert stehen gelassen, damit man ihren Groove und ihren Beat richtig mitkriegt. Das Ganze ist clubtauglich, aber ist total unaggressiv. Es ist nicht wirklich pushy. Es ist laidback und entspannt und macht einen ganz eleganten, schmalen Fuß. Es ist ein richtiger, eigentlich Producer-Sound, wenn man so möchte. Und tatsächlich, es wurde auch in den Sigma-Studios in Philadelphia, die wir ja schon ein paar Mal zitiert haben, letzten Endes auch zu Ende produziert und ist aber einfach so schmal und elegant und so hübsch geblieben. Die Background-Vocals wurden in Philadelphia hinzugefügt. Das waren die Sigma Sweethearts. Das legendäre Trio aus Philadelphia bestand aus Carla Benson, Yvette Benton und Barbara Ingram. Barbara Ingram, der Name sagt etwas. James Ingram kennen wir als grandiosen Sänger. Das war seine kleine Schwester. Und die haben dem Song noch ein bisschen R&B-Breite in den Background-Vocals hinzugefügt. Wir haben noch einen zweiten Part, den ich euch vorspielen will. Und da habe ich einen George Benson-Element entdeckt, nämlich eine oktavierte Gitarre. Also er spielt den unteren Ton wie den oberen Ton innerhalb eines ganzen Chords. Und es hört sich wahnsinnig schön jazzy an. Das ist für mich auch sehr signifikant und charakteristisch für das, was ich an Disco-Produktionen aus Großbritannien kenne, dass da eine bestimmte Art von Jazziness immer auch eine Rolle spielt. Hört mal rein. Es ist sehr schön zu hören, was die Gitarre hier richtig, richtig hübsch macht. Viel besser kann man einen Break nicht machen. Hang in on a string von Loose Ends. Wir haben einerseits die Jazzy-Gitarre, die diese Oktavierung nach vorne spielt. Sie korreliert in den Tönen ganz klar mit dem, was die 808 macht. Total elegant, sehr smart, sehr schön gelöst. Dann kommt ein Vocal-Part, der eine gewisse Rappiness anbietet. Obwohl er nicht richtig Hard Rap ist, aber ein sprechgesangiges, europäisches, ja, sich in die Melodie einfügen mit nicht einem gesungenen Wort. Wunderschön gemacht. Und am Schluss dann nochmal ein Bassbreak, in dem sowohl die Synthi-Basslinie als auch das Bassgespielte aus der TR noch richtig zum Klingen kommt. Kirk, hast du dazu noch ein paar Gedanken, wo das hingeführt hat? Du bist ja noch ein bisschen mehr der Hip-Hop-Experte, als ich das bin. Hat das bei dir noch Anklang in deine Rap-History?
Ja, wie ich eben meinte, ne? Big Daddy Kane, ganz klar. MC8 hat ja da essentielle Fragmente draus genutzt. Mir ist noch gerade beim mit dir reinhören nochmal aufgefallen, dass dieses George Benzige, was du angesprochen hast, den Track so richtig abheben lässt. Also du hast halt so diese 808-Rhythmusprogrammierung im Untergrund, die einen so auf dem Boden hält und dann kommen diese flächigen Synthes rein und die Gitarre ist wie so ein Abhebemoment, also quasi wie die Sogkraft am Flügel, die einen so hochzieht. Das fand ich gerade wirklich nochmal im Bewusstwerden faszinierend, dass das dieses George Benzige ist, was diesem Track an der Stelle halt die Flügel verleiht.
Ja, schön, dann hast du ja das gleiche gefühlt und gehört wie ich. Das freut mich sehr zu hören. Also nochmal zurückzukommen zu den Samples. Natürlich Big Daddy Kane, klar, 1991 hat sich das Ding genommen und hat The Letter in You daraus gemacht. Aber auch, und da schließt sich der Bogen zu meiner Geschichte, Goldie hat 1995 die Nummer benutzt für sein Sensational. Kendrick Lamar hat das Ganze in seinem Album Mr. Moral and the Big Steppers interpoliert, insbesondere auf dem Intro der zweiten Disc. Er hat es aber insgesamt öfter verwendet, das Ganze, den ganzen Track. Es zeigt sich, dass die anhaltende Relevanz von einem im Grunde relativ kleinen Stück von einer Band, die gar nicht viel rausgebracht hat, über die ganze Dance-Music und auch über die Hip-Hop-Culture und Afro-Culture doch sehr, sehr nachhaltig ist. Wir haben vorher schon über Frankie Knuckles gesprochen. Klar, die große DJ-Legende hat mehrere Remixes davon anfertigen müssen. Er konnte nicht aufhören damit, sich an dem Stück zu vergreifen und immer wieder noch was draus zu machen, was von einer Disco-Übersetzung bis hin zu einem House-Track letztlich funktioniert hat. Der Track selber ist wegweisend für spätere 80er-Acts wie Soul to Soul oder PM Dawn aus Großbritannien und mit dieser weichen, organischen und frühen Sampling-Attitüde. In einem Artikel habe ich gelesen, Smooth Organ, Early Sampling, Subdued Percussion and Sultry Vocals. Und ich finde, das trifft es ganz, ganz perfekt, weil es durch diese Dezentheit weiter besticht. Also es beeindruckt, ohne beeindrucken zu wollen, und das macht dieser Song sehr, sehr besonders. Vergleichen kann man ihn wahrscheinlich oder diese Band wahrscheinlich mit SOS Band, würde ich sagen, die ähnlich mit der 808 geflirtet haben und ähnlich auf Basis langsamerer Grooves tolle Stücke gemacht haben. Und die Herstellerfirma von dem Synthesizer, von der TR-808, also Roland, haben Hanging on a String ausgewählt als Feature-Track für ihre TR-808 40th Anniversary Made on 808 Series. Also sie haben Tracks gezeigt, die auf der 808 gemacht wurden, zum Beispiel von Egyptian Lover und von Yellow Magic Orchestra, eben aber auch dieses wunderbare Hanging on a String. Ein wunderbarer, leichter, fluffiger, britischer Eingangssong in einen schönen Tanzabend, würde ich sagen. Kirk, Famous Last Words und Diss Track, oder willst du uns gleich sagen, was du mitgebracht hast?
Dem ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ist einfach wirklich ein super Track, den man als Ramp-Up oder auch wieder mal zur späteren Stunde spielen kann. Ganz viele Anschlussmöglichkeiten.
Na dann willst du uns hoffentlich jetzt nicht länger warten lassen und loslassen. Was ist dein Track für diese Woche?
Heute packe ich euch einen musikalischen Energiebooster auf den digitalen Plattenteller. Get Up Off a Thing von Screaming Tony Baxter. Der Tune tauchte 1982 auf dem Label Black Sun zuerst als 12-Inch Maxi auf mit dem hübsch frechen Untertitel James Who. Das passt nämlich ganz gut, denn es ist ein kraftvolles, street smartes Rework des James Brown Klassikers. Allerdings mit dieser frühen 80s Elektro-Disco-Attitüde. 82 kommt also die 12-Inch von Get Up Off a Thing auf Black Sun in Kanada raus. Im Fahrwasser davon taucht der Track 83-84 in Kanada auch wieder auf einer Unidisc Matra Maxi zusammen mit Bobby O Material auf, legendär, weil zwei Welten aufeinandertreffen, traditioneller Funk Drive und High Energy Schub. 1984 folgt in UK die 4th and Broadway Version von Get Up Off a Thing, Godfather 2 genannt. Die Plattenhülle trägt da den Zusatz sogar A Tribute to James Brown. Neben dem Godfather 2 Remix gibt es hier die Original- und Instrumental-Version noch. Es existieren also 12s und 7 Inches parallel dazu. Der Remix stand von Stephen Street und Julian Slacker Palmer. Produziert hat das Ganze Bobby Orlando, der für viele Underground-Acts produziert hat und vielleicht dem einen oder anderen jazzaffinen Menschen was sagt. Der Track ist genau diese frühe 80s-Melange aus straightem Club-Soul, Boogie und Elektro, die heute wieder so herrlich frisch klingt. Wie auch der Track eben. Die 4th Broadway-Ausgabe verrät auf dem Label die beteiligten Musiker und die Namen lassen Jazz-Funk-Herzen höher schlagen. Kenny Wellington, Sid Gold an den Trompeten, David Bubs Batiste am Saxophon, Breeze McCreese an der Gitarre, Leroy Williams an den Percussions, darüber Baxters heiserner, antreibender Schautgesang. Untenrum ein federnder, synthetischer Bass, gekoppelt mit einer sehr simpel gespielten Rhythmusgitarre, die ihre hypnotische Kraft entfaltet. Das ist Funk-Essenz in 80s Club-Verpackung. Auch wie die Elemente aus- und wieder eingeblendet werden, wirkt schon eher wie eine moderne Komposition der letzten 20 Jahre, die 80s Vintage Sound produziert haben und quasi jetzt als Neo-Funk aktuell herausgebracht werden. Da hat der Sound von damals und diese Produktion schon Jahre vorausgegriffen. Und genau das überprüfen wir jetzt einfach, indem wir die ersten 2,5 Minuten des Tracks wirken lassen.
Come on, all day, girl. From a hard day's work, and yeah, you're sitting around here driving and playing the more funny type games, you know. Where's my food?
I ain't got no food for you.
Well, you better get in the kitchen, woman, and cook me something. I'm hungry. I've been working all day to make this money to pay them bills, you know. You laying around here all day watching TV. I can't put up that kind of action, you know what I mean? I'll find somebody else to replace you, woman. You're not replacing, you're irreplaceable, you know what I mean? Papa got a brand new bag.
Leute, die James Brown-Attitüde kommt mal voll wie in die Zukunft katapultiert rüber, oder Wolfgang?
Ja, total krass. Also ich habe mir das vorher angehört. Ich kannte die Nummer so als solche nicht und ich habe sofort darauf getippt, dass es ein Retro-Edit aus unseren Zeiten sei und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Was man zur Originalnummer sagen kann, die hier teilweise ja auch mitgesampelt wurde, was ich natürlich weiß, weil ich auf Saxophonisten stehe, der Bruder von Maceo Parker, also der Leiter der JB Horns für James Brown, alle wichtigen Bläsersätze gespielt hat, war Melvin Parker. Und der hat in der Originalnummer dazu Schlagzeug gespielt. Und das hört man auch ein bisschen durch. Das wird hier mit reingesampelt an der einen oder anderen Stelle. Und das Zitat "Papa's got a brand new bag", was er ganz am Anfang macht, das war die zweite Nummer, die Mervyn Parker auch Schlagzeug gespielt hat. Die dritte war "I got you, I feel good". Er war gar nicht so lange Drummer, bis Clyde Stubblefield zu James Brown kam. Also für mich eine wunderschöne Erinnerung an die Geschichte, die James Brown in Musik geschrieben hat, und ich finde, es klingt unglaublich gut. Ich mag auch die Synthie-Bässe, die da mit drin sind, die das verstärken. Ein wahnsinniger, cooler, funky Track aus James Brown heraus, der mega in Boogie reinpasst. Also, das ist wirklich perfekt ausgewählt. Vielen Dank fürs Mitbringen, mein Lieber.
Ein paar Worte noch zu Screaming Tony Baxter selbst. Baxter war kein Neuling damals, der einfach mal kurz aufpoppt. Schon 64 veröffentlichte Baxter die Deep Soul Single "Why Did I Get Married", kombiniert mit "I'll Come to You" auf Chubby. Toller, rauer Gesang, der seine Wurzeln im Soul geschlagen hat. In den frühen 80ern dann der Sprung in den Club-Sound und eben dieses James Brown Tribute, produziert vom zu Anfang erwähnten Kulttüftler Bobby O. Orlando. Baxters Version ist wie gesagt ein Cover von James Browns "I Get Off a Thing", aber keine Kopie, sondern eine sehr tanzbare und clubtaugliche Neuinterpretation. Später wurde sie immer wieder neu ausgekoppelt und sogar geremixed. Spannend für Sample-Nerds. Aus Baxters Take hat sich Material in andere Produktionen geschlichen. BC, auch ein Produzent, Hausproduzent, hat 2000 den Track "No Food" herausgebracht, setzt hörbare Elemente daraus ein, teilweise ganze Strecken. Und dann gibt's diese B-Boy-Granate. Unfassbar, von DJ Regal, "Rock the Funky Beat" als Special 12-Inch-Disco-Mix, erschienen 2006 auf dem Label Funk Weapons, was dem einen oder anderen vielleicht was sagt. DJ Regal heißt bürgerlich Paul Eve, unter anderem von The Wise Guys, von den Bronx Dogs und der spätere Gründer des Labels Marble Bar. Leider ist er mit nur jungen 55 Jahren verstorben. Unter Breaks-DJs gilt es als offenes Geheimnis, dass dort die Hauptloops aus Baxters "Get Off a Thing" geliftet wurden. Fett untermauert, maximal funky, maximal effektiv und leider derzeit nur als Vinyl 12 verfügbar. Digital gibt es den Track leider nicht. Vielleicht muss ich den Weg gehen und ihn digitalisieren und online stellen. Wenn ihr also nach einem Track sucht, der ein durchgetanztes Set sofort wieder auf Anfang setzt und die Energie neu auflädt auf dem Floor, Baxters "Get Up Off a Thing" ist dieser Griff ins Powerfach. Ein Stück, das gleichzeitig "Nigger of the Neck", Hype für den Floor und Material für das Boogie-Herz ist. Wolfgang, hast du dazu noch was zu sagen?
Na, du hast es mit den letzten Worten wirklich perfekt beschrieben. Ja, es ist wirklich einer, der alle aufweckt, wenn es gerade losgeht. Super funky, super James Brown und super dicke Bässe drunter. Ein wunderherrliches Stück, das im Boogie Circle aus den 80ern eine sehr große Funky Note werden lässt. Wirklich großartig.
Vielleicht ist es sogar der Auftakttrack für euer Wochenende.
Es ist schon wieder Wochenende. Was könnten wir euch wünschen? Was glaubst du, Kirk?
Viel Liebe, gute Musik.
Und einen guten Tanz. Mit Liebe und mit Musik. Wir sind nächste Woche wieder da und ihr hoffentlich auch mit dabei. Wir sagen bye bye.
Bye.